Internet zu errichten.
Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde.
Wollt ihr den totalen Tweet?
Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
Der digitale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause.
Der Herbst ist da.
Feier der Blätter bringt uns Regen. Achso, hallo Andreas. Hallo, liebe ZuhörerInnen. Hallo, liebe digitale Frühschoppen. Es ist wieder Frühschoppenzeit. Entschuldigung, ich war noch so.
Der Herbst.
Es ist endlich Herbst, kalendarisch noch nicht, meteorologisch schon oder umgekehrt. Ich weiß es
ja,
immer nicht.
Ja, auf jeden Fall. Sind wir mittendrin im September, ja.
Ja, und heute hat es den ganzen Tag geregnet. Die Erde kann ja kaum durch diese Trockenheit die Erde aufnehmen, aber ich bin heute durch den Wald gegangen, Andreas, und ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Natur danach gelächzt, also dass die Bäume das aufgesogen haben, nicht über die Wurzeln, sondern wirklich über den ganzen Baum. Also so kam mir das vor. Das war wirklich heute ein ganz toller Spaziergang heute Morgen.
Ja, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich auch, dass der Rasen sich sehr freut. Der war nämlich wirklich schon in ganz verschiedenen Braun- und Schwarztönen eher schon. Und jetzt ist er schon überschwemmt, denn in Flensburg hat es auch ordentlich geregnet, ja, muss ich mal sagen.
Ordentlich geschüttet, ja.
Ja, und wenn es hier gleich knallt, ich habe gerade auf Drängen, ich habe es freiwillig gerne gemacht, unser Garderobe endlich aufgehängt im Flur, mit Schlagbohrmaschine und allem. Ne?
Ja,
und
mit Schlagbohrmaschine, das ist eine Seite, die ich noch gar nicht kenne.
Ja, und ich hatte so ein bisschen Angst, weil mein Büro oder hier mein Studio, wie man es auch immer nennen will, hätte ich fast durchgebohrt. Das, weil ich hatte so ein langer Achter. Ach, du weißt, was ein Achterbohrer ist, ne?
Ja.
Und naja, aber wenn es gleich knallt, dann fällt das Ding runter, dann habe ich ein Problem. Mal gucken.
Ja.
Naja.
Bei uns macht alle, und damit sind wir ja schon fast so ein bisschen im Thema, bei uns macht alle handwerklichen Sachen meine Frau. Ich bin mehr für die Kunst und alles zuständig, wovon man sonst keine schmutzigen Hände bekommt. Meine Frau beherrscht wirklich alles, die streicht gerade den Flur, kein Witz, und macht auch sonst alles. Also Schlagbohrer, wir haben einen Hilti-Schlagbohrer, wir sind hier bestens ausgerüstet durch Schwiegervater, der hat also nur für das Feinste vom Feinsten. Aber das nützt ja nichts, wenn man es nicht benutzen kann. Und sie kann das, also sie weiß es zu nutzen, sie kann damit um und deshalb hält bei uns auch alles. Aber wir sind gespannt auf den Rums.
Du bist also du bist dann mehr der ganz normale Papa, das ist doch auch schön, obwohl sie ist ja auch die ganz
ich
normale
Mama.
Ich
bin der Mama, ganz ne? normale Papa, wenn man das, ja, das ist auch an so vielen Stellen falsch, aber ja, sagen wir es mal so. Ja, ich bin der ganz normale Papa, der ganz normale Wahnsinn, aber alles fein soweit.
Da haben wir schon einen schönen Übergang, wo wir müssen noch die Getränkefrage klären.
Ja, genau, Andreas, erzähl mal, du hast ja heute, wir haben heute sozusagen eine Stammgästin, kann man das so ausdrücken?
Ja, wir haben ja mal geguckt, das heißt, so viel zählen mussten wir nicht, aber es ist jetzt schon ihr dritter Auftritt bei uns, wobei das eine war eine Sonderfolge, das zählt nicht so ganz und das erste Mal war, glaube ich, im Juli vor 2 Jahren, also schon, lass mich rechnen, 26 Monate her, ist das richtig?
Schon wieder so lange her?
Ja, echt? Das ist schon wieder lange her. Das war noch in Lübeck, in meiner Küche haben wir das aufgenommen. Ja, und ich war damals bei Nathalie Klüver. Das ist die Bloggerin. Früher war sie vor allem bekannt, sie macht das auch immer noch, die ganz normale Mama. Sie versucht aber jetzt, das hat sie uns ja auch schon letztes Mal erzählt, politischer zu werden, dass sie jetzt mehr sozusagen für Kinderrechte einsteht. Vielleicht auch hat sie durchaus feministische Züge, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wir sind ja beides auch Feministen am Ende.
Ja.
Und nein, sie hat jetzt ein neues Buch, sie hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber sie hat jetzt ein Buch herausgeschrieben, das sich sehr gut verkauft, wenn ich das richtig beobachte. Das heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land, Fragezeichen. Da sprechen wir, da sind ja der gläserne Podcast. Ich habe sie in Lübeck besucht, in meiner alten Heimat. Hat sie dort getroffen, im wunderschönen Lübeck. Und
in der Altstadt.
In der Altstadt, genau.
Ja.
Und ich weiß nicht, bevor du sagst jetzt einfach, was du trinkst, und dann beame ich mich mal darüber, würde ich sagen, oder?
Ja, aber was trinkst du denn?
Also ich trinke ein das ist so eine Eistee-Granatapfelbasis. Ich muss dich enttäuschen,
Leute,
ich weiß.
Habe ich es noch nicht gesagt. Ich habe gerade einen Post rausgehauen. Ich trinke einen Châteauneuf-du-Pape. Châteauneuf-du-Pape begleitet mich schon mein ganzes Leben. Das ist etwas, was man eigentlich gar nicht zum Frühschoppen trinken darf. Das ist, da muss man sicher eine Verabredung mit sich selbst haben und auch maximal nur 1 bis 2 Gläser, weil der schmeckt wirklich so gut. Ich nehme nächstes Mal, wenn wir uns treffen, nehme ich auf jeden Fall davon
eine Flasche mit. Ich kann es kaum erwarten.
Du hattest ja, ich hänge auch so ein bisschen immer noch unseren Gespräch mit Peter Harry. Carstensen hinterher, das war sehr schön da, der Gang um den See, und abends haben wir da noch mit einer Flasche Rotwein gesessen, das war wirklich herrlich, toll. Ja, aber wir kommen jetzt zur ganz normalen Mama, würde ich sagen, und also, wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, du bist ich glaube, ich beam mich jetzt einfach mal rüber von Flensburg
nach mal rüber.
Lübeck.
Energie.
Ja, so schnell bin ich noch nie von Flensburg nach Lübeck geflogen, muss man sagen. Aber das liegt ja auch so ein bisschen an den zeitlichen, ich will jetzt hier gar nicht mit irgendwelchen Theorien kommen. Nein, aber ich bin jetzt in Lübeck, sitze Nathalie Klüver gegenüber. Sie hat ihre Krücken an die Seite gestellt, denn sie hatte ein kleines Unglück, kann man sagen. Ich bin in ihrer wunderschönen, Wohnung ist Quatsch, es ist ein wunderschönes Altstadthaus. Es ist eine Baustelle, muss man sagen. Ich habe jetzt gerade mitgeholfen, dass wir den Kaffee servieren können, weil Nathalie hat ein kleines Problem oder ein größeres Problem. Bei der Aufnahme hast du noch, glaube ich, ein paar Wochen nach. Soweit ist die Aufnahme von der Ausstrahlung gar nicht weg. Aber erzähl mal ganz kurz nochmal für die wenigen, die dir nicht folgen auf deinen diversen Kanälen, was ist dir passiert?
Wir bauen unser Altstadthaus gerade um und mir sind so bummelig 10 Rigipsplatten aufs Bein gefallen. Und ich habe jetzt eine Tibia-Kopffraktur und bin 12 Wochen auf Krücken unterwegs.
Davon hast du einen Teil schon geschafft. Hast du dich an die Krücken inzwischen gewöhnt? Oder?
Ich muss immer furchtbar damit schimpfen, dass ich nicht so schnell kann, wie ich eigentlich will. Und ich bin natürlich eingeschränkt. Aber es geht von Tag zu Tag besser. Wahrscheinlich werde ich sie dann nach 12 Wochen vermissen. Ich habe jetzt ein Drittel geschafft. Yeah!
Also mein Neffe hat das mal gehabt. Der musste auch eine Zeit lang, der hatte sich den Knöchel gebrochen und so weiter. Und der war zu faul, das zu lernen mit den Krücken. Bist du auch eine, bist du eine, die die Treppen mit Krücke läuft, oder bist du eher so arschhoch?
Nee, ich bin so Poporutscher, so wie meine Kinder, als sie noch klein waren. Aber du kannst nicht runterfallen und unnötig Risiko eingehen.
Ja, kann man dir nur weiterhin gute Besserung wünschen, das ist wirklich ärgerlich. Nathalie, das Ganze ist auch noch passiert kurz vor Erscheinen deines Buches, das jetzt seit Anfang September auf dem Markt ist sozusagen. Es ist dein neues Buch, muss man sagen. Deutschland, ein kinderfeindliches Land? Fragezeichen. Ja, wer das Buch liest, muss das Fragezeichen so ein bisschen langsam, das verblasst zumindest, würde ich mal so sagen.
Also ich spoiler mal, am Ende des Buches mache ich aus dem Fragezeichen ein Ausrufezeichen. So viel spoilern darf, glaube ich, sein.
So viel Spoiler darf sein, ja. Wir haben dich ja schon zweimal zu Gast gehabt. Einmal war es mehr sozusagen zu der ganzen Krise. Da haben wir dich sozusagen eine kleine Beratungssondersendung geholt und wir haben dich, glaube ich, vor 2 Jahren schon mal so ein bisschen vorgestellt. Von daher einfach nochmal zurückspulen, wenn ihr noch mehr über Nathalie wissen wollt, oder ihr geht einfach auf ihre Seite, ihr findet sie. Ganz normale Mama dürfen wir noch sagen, aber das ist nicht mehr so dein Hauptgeschäft, ne?
Nee, ich mache jetzt also hauptsächlich Bücher und bin wieder ganz zurück zum Journalismus und weg vom Bloggen. Also es gibt noch ganz normale Mama.com und da kommen auch noch Texte, aber tatsächlich jetzt sehr redaktionell und sehr auf meine Themen bezogen.
Also Nathalie Klüver, dein Alter dürfen wir sagen, in deinem Alter darf man das noch, das darf ich als Altermeistermann sagen, du bist 42 Jahre alt, bist Mama von einem 11-Jährigen, einem 8-Jährigen und einer 4-Jährigen.
Genau.
Es ist zu lesen, du bist alleinerziehende Mutter. Das ist ja schon mal eine Sache, du hast glaube ich eine Beziehung, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Ja, aber du bist eben alleinerziehende Mutter und das ist ja schon mal mit 3 Kindern, erzähl mal, was bedeutet das?
Also das bedeutet, dass man eigentlich ständig verfügbar sein muss, aber es bedeutet auch den großen Vorteil, dass ich tatsächlich jedes zweite Wochenende frei habe, was auch man nicht unterschätzen darf, wo ich dann einfach viel schaffe. Und es wird immer besser, je älter die Kinder werden. Da kann ich auch allen, die Kinder haben, einfach Mut machen. So langsam so ein 11-Jähriger, der hilft auch mal mit. Es wird immer besser.
Aber dann ist ja noch die 4-Jährige.
Also, ja.
Ich glaube, wir haben auch schon letztes Mal drüber gesprochen. Das heißt, viele schaffen sich ein zweites Kind an, um zu sagen, da läuft so mit. Ist nicht so einfach, ne?
Es wird tatsächlich bei jedem Kind einfacher, da kann ich auch Mut machen, aber jedes Kind hat seine eigenen Herausforderungen und natürlich eine 4-Jährige, die ist viel häufiger kindergartenkrank und solche Geschichten, wo man dann seine wenigen Kinderkrankentage für aufbrauchen muss und so weiter.
Nun könnte man ja hingehen und sagen, sie wohnt in einem Altstadthaus,
ist Autorin, Journalistin, also gehört zu den besser bezahlten Menschen in Deutschland möglicherweise im Schnitt. Was will sie denn überhaupt? Sie müsste doch gut klarkommen. Was ist denn dein Problem mit
Also das schreibe ich auch im Buch. Wir wären eigentlich direkt beim Thema, wenn wir über meine Kinder sprechen. Wenn wir zum Beispiel bei der Kinderbetreuung, die ja, also in Deutschland haben wir bei ganz vielen Sachen, was Familien betrifft, auf dem Papier ganz gute Ideen. Und in der Theorie ist das so, da kann man dann sagen, ja, da wird doch was gemacht. Und wenn man sich dann die Praxis anguckt, da ist halt einfach dann der Knackpunkt. Also wir haben, ich merke das jetzt auch gerade mit meinem Bein, ich habe von der Krankenkasse Anspruch auf eine Haushaltshilfe, aber erstmal eine zu finden.
Ja gut, das ist Fachkräftemangel, dafür könnte, das ist ja jetzt erstmal.
Also genau, also das ist halt ein Problem, dass diese Care-Arbeit einfach nicht aufgewertet wird. Und das ist einfach, genau, wir haben eine gute Theorie, alle kriegen eine Haushaltshilfe. Wir sind dann beim nächsten Punkt, ich muss jedes Mal, wenn die kommt, 10 Euro dazu bezahlen, macht im Monat 120 Euro, was sich jetzt auch nicht jeder leisten kann. Das müssen ja auch Senioren machen von ihrer schmalen Rente. Und dann sitzt man da. Also wir haben so viele Punkte, die gut überlegt sind. Wir haben das Anrecht auf einen Kindergartenplatz. Nur das Problem ist, es gibt einfach zu wenig Kindergartenplätze. Mhm. Auch jetzt sind wir wieder beim Fachkräftemangel, weil wir viel zu wenig ErzieherInnen haben. Und
nun kann aber doch auch eine Gesellschaft nicht sagen, wir backen uns das. Wir haben es ja überall. Also ne, ob ich jetzt ins Restaurant gehen will, was du alle zwei Wochen mal machen kannst oder kannst auch mit deinen Kindern. Aber ist noch ein anderes Thema.
Das ist noch mal ein schönes Thema. Ist
ein ganz anderes Thema, genau. Aber ja, letztendlich dieses zu sagen, okay, das Kinder, und dann denke ich so an meine Mutter, die ihre Kinder nicht alleine großziehen musste. Sie hatte einen Vater, aber der hat viel gearbeitet, wie so oft, das
wie
kennst du
das früher
vielleicht
so war,
ja auch aus so, ne? Und dieses zu sagen, okay, es gab auch überhaupt keine Unterstützung vom Staat außer Kindergeld. Es gab also weder irgendwie sowas wie Elternzeit oder dass ein Vater sich sozusagen Zeit nehmen konnte. Das war damals noch so weit weg. Na, es hat sich ja schon eine ganze Menge getan, könnte man jetzt sagen. Da würdest du aber sagen, es hat sich nicht genug getan.
Also es hat sich tatsächlich was getan, das muss man auch sagen. Also das Elterngeld, das war damals schon ein ziemlich großer Wurf, der auch einfach das doch geschafft hat, dass sich auch mehr Väter Zeit nehmen. Aber auch hier haben wir wieder was. Wir haben dann diese zwei Vätermonate und ganz viele Väter, wenn sie das überhaupt nehmen können, nehmen sich genau diese zwei Monate und nicht mehr.
Und nutzen das so ein bisschen auch. Also
und ich genau,
aus dem Bekanntenkreis,
dann wird zwei Monate
sie,
Urlaub
feiern,
gemacht.
Lassen sich feiern,
ja,
dafür.
Genau, sie werden dafür gefeiert.
Und sagen werden, ja, die Frau muss dann ja auch nicht arbeiten, in der Zeit, dann fahren wir alle nach Frankreich. Sag mal.
Genau, also ich kenne ganz viele, die das machen und dann erstens erweckt es dann bei denen, die dann den Kollegen den Anschein, ach, das ist ja wieder so ein Urlaubszeit. Mhm. Und es erfüllt ja nicht den Sinn. Also es ist ja, der Vater soll ja auch lernen, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen.
Aber jetzt ganz konkret, was heißt das? Müssten wir dann vorschreiben, dass sich der andere, das muss ja nicht Mutter, Vater, wir können das auch völlig vertauschen, aber dass sich der andere Elternteil, der vielleicht oft so weniger verdient, das kann Frau oder Mann sein, es ist leider oft die Frau, das weiß ich,
ja.
Aber obwohl die besser qualifiziert sind, eigenes Thema, im Schnitt meine ich, nur was kann ich machen? Also was erwartest du von der Gesellschaft oder vom Staat, wenn man es mal so hochbrechen will? Soll der gesetzlich vorschreiben, ja, du darfst dir deine Elternzeit nehmen, lieber Papa, aber dann muss die Olle, sag ich mal jetzt ganz respektierlich, aber in der Zeit aber Vollzeit arbeiten.
Also in Finnland ist jetzt gerade im Sommer das Gesetz, also ich habe Familie in Finnland, deshalb ist es der Staat, wo ich immer gerne hingucke, da läuft auch einfach vieles sehr, sehr gut. Die können nicht nur gut tanzen, sondern die haben auch
die
gute
haben
Politik.
Auch eine coole Ministerpräsidentin.
Ja, die hat zum Beispiel auch ein kleines Kind und darüber wird halt dort auch gar nicht geredet. Also die hat nie die Frage gestellt bekommen, ihr Kind war ein Jahr alt, als Sanna Marin Ministerpräsidentin wurde. Ihr wurde nie die Frage gestellt, wie sie das mit der Kinderbetreuung macht. Und ich denke an Annalena Baerbock, was die an Fragen bekommen hat. Das ist kein Vergleich. Jedenfalls zurück. In Finnland haben die eingeführt, dass man sich tatsächlich die Elternzeit teilen muss. Beide Elternteile.
Also muss.
Muss, genau, um die volle Förderdauer zu kriegen.
Ja, okay.
Und das ist natürlich knallhart und das würde einige hier auch treffen. Das Problem wäre natürlich die finanzielle Leistbarkeit, weil nicht jeder kann auf 80% reduzieren. Aber, also das ist ja das Elterngeld, beträgt ja ungefähr 80% des Nettolohns. Aber es ist natürlich eine ganz klare Ansage, auch die Väter müssen sich gleichberechtigt kümmern.
Und das ist ja, mal siehst du denn da Möglichkeiten oder siehst du Möglichkeiten natürlich, aber Mehrheiten auch? Weil wir haben ja jetzt eine, sag ich mal, eine Regierung, nehmen wir die FDP mal raus, aber die solchen Dingen vielleicht gegenüber aufgeschlossen sein könnte.
Ja, ich finde zurzeit das Familienministerium bleibt ein bisschen blass. Also ich finde, da könnte durchaus mehr passieren. Ich hoffe, das kommt noch was in Richtung Kindergrundsicherung und so weiter. Da sind sie ja am Werkeln, wie es heißt. Ich finde schon, dass man viel, viel mehr den Fokus auf die Kinder lenken soll. Das ist ja auch das, was ich im Buch schreibe, dass es nicht nur die klassischen Familienbereiche betrifft, sondern dass man die ganze, jegliche politische Entscheidung auch auf das Wohl der Kinder überprüfen sollte. Denn wir reden über das Rentenrecht und dann denken wir, das betrifft ja jetzt nur irgendwie die Arbeitnehmer, die halt Rentenbeiträge zahlen und die Rentner, die Renten ausgezahlt kriegen. Aber es betrifft ja ganz massiv unsere Kinder, weil wenn wir da nichts tun, wird uns in Bayern alles um die Ohren fliegen. Also es sind so viele Sachen, wo man im ersten Augenblick denkt, das betrifft ja nicht unsere Kinder, aber es betrifft halt tatsächlich fast alles unsere Kinder, weil es ja die Zukunft betrifft.
Ja, ich verstehe das, was du meinst. Also es ist auch für mich so nachvollziehbar. Nur wie kann ich das ändern? Also ich kann natürlich immer viel sagen, es ist irgendwie doof. Wir haben, glaube ich, beim letzten Mal, das ist ja nun auch schon über 2 Jahre her, darüber gesprochen, dass man das Wahlrecht anders machen könnte.
Ja.
So, ne? Dass du jetzt als Beispiel, oder müsstest du dir mit deinem Ex-Mann teilen, aber dass ihr sagt, ihr habt jetzt nicht nur 2 Stimmen als Familie sozusagen, sondern ihr habt 5 Stimmen ne? bei der Wahl. Das wäre ja eine Möglichkeit.
Das wäre dieses Familienwahlrecht. Eine andere Möglichkeit wäre es halt einfach zu senken. Es ist ja immer noch so, dass längst nicht in allen Bundesländern zum Beispiel die Landtagswahlen ab 16 sind. Mhm. Ich würde mindestens ab 16 plädieren, vielleicht nicht sogar weiter bis auf 14, um halt einfach dieses Ungleichgewicht bei den Wahlen auszuräumen. Wir kennen alle diese Alterspyramide und das wird ja jetzt immer noch extremer.
Du kannst gegen die Rentner nicht regieren.
Es ist einfach so. Die haben so eine starke Lobby und ich habe da auch Zahlen recherchiert für mein Buch, dass die Altersgruppe der 18- bis 20-Jährigen bei der letzten Bundestagswahl machte 3% aus.
Wow.
Und die 58% der Wahlberechtigten waren älter als 50, 21% sogar älter als 70. Also es wird in den nächsten Jahren sich noch weiter verschieben, dass wir bald bei der nächsten Wahl wahrscheinlich schon mehr als ein Viertel haben, die über 60 sind. Und wenn wir uns das jetzt aber angucken, wir haben nur 12,8 Millionen Wahlberechtigte, sind über 70 Jahre alt, aber wir haben 13,75 Millionen Kinder und Jugendliche ohne Stimmrecht, weil die unter 18 sind. Und das heißt, die haben überhaupt keine Lobby, sind aber zahlenmäßig tatsächlich mehr als die über 70-Jährigen. Und dann fragt man sich halt schon, wie kann das eigentlich sein? Wie können die keinerlei Recht haben, für sich selbst einzustehen? Und klar, als Politiker wollen wiedergewählt werden. Das heißt, sie haben natürlich immer die Lobbys.
Das ist das Problem. Wenn ich das vorschlage, dann weiß ich, dass die Rentner mich möglicherweise nicht in der Mehrheit
wählen. Genau. Ja. Da muss man aber ganz klar, muss der Gesetzgeber da auch wirklich was machen. Und zwar ohne immer ständig nach der Lobby zu gucken, weil dieses Missverhältnis kann ja gar nicht sein. Also es wird halt ganz, ganz viel Politik gemacht, wo an die Älteren gedacht wird. Und es ist halt immer noch so, dass man bei Familienpolitik so nach dem Gießkannenprinzip vorgeht und einfach sagt so, ach, wir erhöhen jetzt das Kindergeld um 8 Euro.
Ja.
Was ja noch nicht mal alle was von haben, weil Grundsicherung ist ja davon ausgenommen vom Kindergeld. Und so funktioniert das halt nicht, weil das Geld ist halt einfach, das ist verpulvert. Also was soll ich mit 8 Euro mehr im Monat, ganz ehrlich. Also.
Aber wie, um mal auf den Alltag zurückzukommen, wenn du jetzt, du musst dich ja organisieren, musst irgendwie arbeiten. Ich habe vorhin gesagt, du kannst ja am Wochenende, so einfach ist das nicht, ist mir völlig klar. Nein, aber deine Kinder sind in der Schule, in der Kita, und dann holst du sie irgendwann wieder ab oder sie kommen teilweise auch schon alleine nach Hause.
Ja, glücklicherweise.
Wenn du dann sagst, okay, jetzt lass mal zusammen, wir gehen mal, keine Ahnung, wir gehen was essen oder wir gehen irgendwo hin. Hast du das Gefühl, dass du als, ob es jetzt alleinerziehende Mutter ist oder auch überhaupt als Familie, ist ja letztendlich egal, ob du mit deinem Freund unterwegs bist oder wie der sei, werdet ihr als Familie auch wahrgenommen. Hast du das Gefühl, dass es sowas gibt wie Alltagsdiskriminierung für dich als Familie, egal in welchem Bereich? Nehmen wir mal das Restaurant, weil wir es jetzt gerade haben, das Beispiel.
Also das Restaurant ist natürlich so ein Klassiker. Ich hatte da mal einen ich glaube, es kennen alle Eltern, dieses Gefühl, diese schiefen Blicke, die kommen und dieses Gefühl, wir stören hier, wir sind hier nicht willkommen. Mhm. Also ich hatte so einen netten Augenblick, dass ich mal im Restaurant war mit meinen 3 Kindern und dann wurde uns gesagt, wir haben keinen Platz frei, ist alles reserviert, was nicht stimmte, weil es waren viele Plätze frei und direkt hinter mir waren 4 Erwachsene, die haben sofort einen Tisch gekriegt, obwohl sie auch nicht reserviert hatten. Und das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das kennt jeder. Oder dass ich mein Kind nicht im Restaurant stillen durfte und vom Kellner auf die Toilette verwiesen wurde, was ein sehr schöner Ort ist, um ein Kind die Nahrung zu geben. Also diese das kennen wir alle. Wir kennen
das war wahrscheinlich auch so ein typisch, da war dann die Wickelkommode war natürlich bei den Frauen dann auch.
Es gab überhaupt keine. Es gab keine, genau. Das auch, ja. Ja, genau. Also das ist ja so auch sowas, ne? Dass die Wickelkommode nur bei Frauen ist. Ich kenne viele Männer, die sagen, ich bin allein mit meinem Kind unterwegs, ich kann es einfach nicht wickeln, ich finde keine Wickelkommode. Es geht eigentlich überhaupt nicht. Aber ich hatte auch solche Erlebnisse, dass man für ein Glas Wasser 1 Euro bezahlen musste, also Leitungswasser, aber die Hunde kriegen halt ihren Wassernapf umsonst hingestellt. Okay. Das ist irgendwie sehr symptomatisch in Deutschland. Das hast du halt in anderen Ländern nicht.
Also du meinst, es ist mit Hunden einfacher als mit Kindern?
Ja, es ist wirklich so. Es gibt ja auch Restaurants, wo Hunde erlaubt sind, aber keine Kinder. Und es gibt mittlerweile ja auch Hotels, wo Kinder nicht erlaubt sind. Und dieses ganze Gefühl führt halt dazu, dass sich Familien dann zurückziehen, ne, in ihre Komfortzone. Die fahren dann in überteuerte Familienhotels, gehen auf umzäunte Spielplätze.
Muss man sich auch leisten können dann, ne? Also gerade das, Familienhotels, das schreibst du ja auch.
Sind sauteuer, ja, genau. Also das kann sich gar nicht nur wirklich nur Privilegierte leisten. Aber dann zieht man sich zurück in die wenigen Restaurants mit einer Spielecke, die es gibt. Aber das Problem ist, dass Kinder dann aus der Öffentlichkeit raus sind und dann wird auch einfach vergessen, was ist eigentlich normales kindliches Verhalten und überhaupt, was sind denn eigentlich Kinder? Weil manchmal hat man ja das Gefühl, da sind dann nur so beige gekleidete Grauhaarige und man fragt sich, wo sind die Kinder?
Viele, ich bin ja nun, das habe ich mir ja schon oft geoutet, ich habe freiwillig keine Kinder, ne? Das ist ja auch, haben wir auch schon oft, habe ich schon oft drüber gesprochen und bin deswegen aber noch lange kein Kinderfeind oder Hasser gar. Habe aus meiner Sicht immer viel Verständnis. Ich habe aber auch durchaus auch Verständnis für Menschen. Habe das noch nie gemacht, ehrlicherweise, aber die sagen, naja, ach, wir wollen jetzt mal schön gemütlich essen gehen oder wir wollen Urlaub machen und wenn dann da keine Kinder am Pool schreien, ist das ganz schön.
Das ist das denn so finde ich ja manchmal als Mutter auch.
Aber trotzdem haben ja viele, die das gebucht. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gebucht, weil ich auch irgendwie das, ja, irgendwie fühlt sich das falsch an. Mhm. Na, aber zu sagen, okay, kannst du da Verständnis zumindest heucheln, wenn du sagst, oh, komm, so ein Hotel mal zu buchen, ich bin eine Woche Mallorca und da sind keine Kinder?
Ich kann es ein bisschen verstehen als Mutter, die halt ständig das Kindergeschrei um sich hat. Ich gestehe auch, dass ich die Wochenenden ohne meine Kinder tatsächlich auch genieße, weil... Ja.
Heißt das auch kinderfrei noch? Hieß das immer kinderfrei?
Ja, ich glaube, das heißt noch. Ich nenne das immer kinderfrei. Ich finde es auch tatsächlich ganz schön und es ist ein guter Ausgleich, weil ansonsten habe ich sie halt immer. Ja. Ich kann das insofern nachvollziehen, aber ich sehe halt schon die Gefahr... Wenn wir nur so Zonen haben, wo das getrennt ist, die Gesellschaft, und wir haben die für die ohne Kinder und die mit Kindern, dann haben wir eine völlig gespaltene Gesellschaft von zwei Parallelgesellschaften. Mhm. Und dann fehlt halt jegliches Verständnis. Und ich sage immer allen Eltern, geht raus aus euren Komfortzonen und geht auf die öffentlichen Plätze, in die Restaurants, dass die Leute uns einfach nicht vergessen. Denn wer nicht sichtbar ist, der wird halt einfach vergessen von der Politik, von den Lokalbehörden und so weiter.
Du hast es eben so beschrieben mit den grau oder beige gekleideten Menschen, die da sitzen. Das sind ja oft Omas und Opas auch. Die müssen noch Verständnis haben, oder?
Ich habe oft, teilweise schon, aber ich habe oft das Gefühl, sobald die eigenen Kinder aus dem Gröbsten raus sind, verblasst auch die Erinnerung daran, was eigentlich normales kindliches Verhalten ist. Also das setzt bei mir auch ein, ich weiß es nicht.
Naja, du hast jetzt ein Buch, das ist jetzt seit Anfang des Monats auf dem Markt und ja, du hast viele Presseanfragen natürlich. Bis jetzt, wir kommen jetzt am Sonntag raus mit dem, morgen bist du in Berlin bei den Kollegen vom Sat.1 Frühstücksfernsehen. Also du machst im Moment ja auch so eine gewisse mediale Aufmerksamkeit durch. Du kennst das, ehrlich gesagt. Du bist ja schon ein bisschen Shitstorm erprobt, wenn man so will.
Leider,
Du hast da viel erlebt. Wie ist es jetzt? Weil ich habe so einige Sachen gesehen auf Social Media. Du kriegst gutes Feedback, aber da ist auch ein bisschen was Komisches dabei.
Genau, also es kam, ich habe tatsächlich E-Mails gekriegt von so pöbelnden Rentner-Gangs. Die hatten sich alle abgesprochen. Die schreiben noch E-Mails, die sind nicht auf Social Media.
Okay, das ist das Fax der 20.
Genau, da habe ich tatsächlich einiges bekommen, die halt gesagt haben, ich soll mein Buch zurückziehen, weil das sei ja gar nicht so und man müsse an die denken, die halt in der Bevölkerung in der Mehrheit sind. Das ist noch harmlos, aber es gibt tatsächlich sehr rechtskonservative Kreise, die mich doch auf Twitter ziemlich beschimpft haben und die einfach dagegen sind, weil ich tatsächlich in meinem Buch auch doch zu einer Art Umverteilung und Mehrausgaben für Familien aufrufe. Die fühlen sich dann natürlich ein bisschen auf den Schlips getreten, also Ich spreche auch von einer Gesellschaft, die Rücksicht auf Schwächere nimmt, zum Beispiel, wenn man Rücksicht, eine kinderfreundliche Gesellschaft nimmt, so meine These, Rücksicht auf Schwächere, das hat gewissen Herren nicht gepasst. Also ich.
Sind das nur Herren oder gibt es auch Frauen, die so
denken? Nee, ich habe tatsächlich bis jetzt nur pöbelnde Herren gehabt, ja.
Ja, nehme ich mal diese Rolle ein, um mal so, ja. Nein, aber um mal dieses Mal zu sagen, okay, ich persönlich, wie gesagt, habe keine Kinder, bin auch gerne bereit, kriege zum Beispiel ja keinen Kinderfreibetrag und ich weiß, dass meine Steuern, die ich bezahle, auch für Kindergärten, finde ich total selbstverständlich, weil...
Wir zahlen ja auch für Straßen, die wir vielleicht nicht immer nutzen.
Genau,
ne?
Deswegen, also die Diskussion will ich gar nicht anfangen. Ja, aber was glaubst du, wäre denn gerecht? Also was willst du, dass man sagt, okay, die Kinderlosen sollen noch mehr Abgaben machen oder würdest du dir vielleicht auch, es gibt ja auch so, ich habe auch mit Menschen schon gesprochen, die sehr privilegiert sind, die sehr viel Geld haben, die manchmal auch geerbt haben, die sagen, naja, wenn ich jetzt kein Kindergeld kriegen würde, es wäre mir egal. Ich würde sogar darauf verzichten, aber so einfach, man kann es natürlich, man kann spenden, man muss nicht so tun, als wenn es nicht geht. Ne, ich kann natürlich, aber würdest du dir auch da vielleicht so, dass man sagt, okay, wir müssen gar nicht immer Kinderlose gegen Menschen mit Kindern gegenüberstellen, sondern dass wir vielleicht auch gucken, wir haben eine soziale Spaltung, die wird immer größer, ein Arm- und Reichgefälle, das geht durch alle Schichten oder durch, egal. Und was ist dein Ansatz? Weil deine Unterzeile ist ja, worunter Familien leiden und was sich ändern muss.
Genau,
ja,
es war mir immer wichtig, dass ich nicht nur meckere, sondern tatsächlich auch Lösungen mache, weil einfach nur zu meckern, das finde ich, ist zu kurz gesprungen. Also, wo du das ansprichst mit der Armut, das ist zum Beispiel eine Sache, die Kinderarmut ist halt was, was einfach nicht sein kann, dass in einem Land wie Deutschland jedes fünfte Kind einfach in Armut lebt und dass die Zukunft von Kindern immer noch sich über das Portemonnaie der Eltern bestimmt. Also wir wissen, wir kennen alle die Statistiken, dass wie viele Kinder ein Gymnasium besuchen und studieren und so weiter. Also ich liste da auch viel im Buch auf. Ich habe sehr, sehr viele Zahlen recherchiert zu diesen Sachen. Und das ist zum Beispiel was, dieses Thema Kinderarmut, dass man das wirklich breiter angehen soll, dass man viele Sachen, die so sonst Privilegierte haben, wie Musikunterricht oder sowas, dass man das viel mehr in die Schulen zum Beispiel, in die Ganztagsbetreuung reinholt. Das ist einfach alle Kinder erreicht. Das ist eine Sache, die ich fordere. Und dann ist es so, in den skandinavischen Ländern hat man ungefähr dieselben Ausgaben pro Kopf für Kinder, aber es sind weniger direkte Leistungen, die an die Eltern fließen. In Deutschland fließt ein großer Anteil der familienpolitischen Leistung direkt an die Eltern.
Oh, ja.
Und in den skandinavischen Ländern fließt es mehr in die Infrastruktur. Das heißt, die haben bessere Gehälter für Erzieher und Erzieherinnen, die haben sehr viel bessere Infrastruktur, Kinderbetreuung und Ganztagsschulen und so weiter. Und ich denke, das ist der Ansatz, der einfach gerechter wäre in Deutschland. Weil du hast es ja gerade gesagt, für die Bessergestellten, ob die nun 100 Euro mehr Kinderfreibetrag haben oder weniger in ihrer Steuererklärung, das macht wirklich nicht den Unterschied. Und da ist es sehr viel gerechter und ausgeglichener, wenn es mehr direkt an die Eltern fließt, also in diesem skandinavischen Modell. Und dann ist mir immer ein wirklicher Dornenauge, wo wir wirklich was umverteilen können, dieses Ehegattensplitting.
Also das sozusagen, ich bin jetzt ein Beispiel, ich und meine Frau, wir profitieren auch davon, weil es so ist. Das abschaffen, oder?
Also das wird ja schon seit Jahren von der OECD und der EU-Kommission gefordert. Und es sagen auch mal ganz viele Politiker, das muss weg, aber es passiert nichts. Also auch jetzt im Koalitionsvertrag ist es ja auch relativ vage, was da gesagt wird. Und es war mal gedacht als familienpolitische Maßnahme. Und es sind aber 41% derjenigen, die davon profitieren, haben keine Kinder, also keine Kinder.
Nun übernehmen
Kinder
die
unter
aber
18.
auch gegenseitig Verantwortung. Das kann man natürlich auch so jetzt interpretieren und sagen, naja, da nehmen zwei Menschen, haben gegenseitig eine Verantwortung.
Ja, es haben ja auch welche, die nicht verheiratet sind. Also dieses Privileg an einen Behördenakt, eine Unterschrift zu koppeln, das ist natürlich schon die Frage, wieso ist das eigentlich so? Und die viel gerechter wäre es, eine Individualbesteuerung zu machen, wie in Skandinavien, was auch die Steuererklärung wesentlich einfacher macht, sehr viel Behördenaufwand sparen würde. Oder wie in Frankreich, da bemisst sich die Steuerlast anhand der Anzahl der Kinder. Also es gibt verschiedene Modelle, die auch immer wieder im Gespräch waren. Aber es ist, wenn wir ganz ehrlich sind, ein Relikt aus den 50ern. Das wurde halt gemacht, als der Mann seine Frau versorgen musste.
Der seinen Hut morgens genommen hat, auf die Straße gegangen ist. Ja.
Und die Frau hat dann abends den Sessel bereitgestellt und eben die Zigarette gebracht. Und das ist einfach mit dieser Versorgungsgedanke, die Frau macht zu Hause die Küche und arbeitet dann vielleicht ein bisschen. Das ist, es ist völlig veraltet und es entspricht ja auch einfach nicht mehr den heutigen Tatsachen.
Es gibt es ja immer noch, ich erlebe das im eigenen, Bekanntenkreis, wo immer noch Rollenbilder da sind. Das ist also, wo ich auch denke, es sind im Grunde ganz fortschrittliche Menschen, auch die Frauen, total fortschrittlich, ja, auch Mütter oft. Aber die haben immer noch so ein Rollenbild selber im Kopf.
Ne? Das ist also echt ein Problem,
die, also ist, jünger sind, also die auch um die 30 sind erst vielleicht, wo ich immer noch denke, die nehmen wie selbstverständlich den Namen ihres Mannes an. Also das ist, diese Diskussion wird gar nicht geführt. Ne? Ist das nicht auch etwas, wo noch mehr, sage ich mal, von innen raus, also auch gerade meine ich jetzt die jungen Familien, die können nicht alle ein Buch schreiben, das ist mir völlig klar. Aber dass da auch kaum jemand sich, sagt, das ist halt so. Also da wird ja vieles auch hingenommen, oder?
Ja, also das ist halt aber auch das, was durch sowas wie das Ehegattensplitting halt zementiert wird, weil es drängt ja Frauen dazu zu sagen, okay, jetzt arbeite ich halt noch ein bisschen weniger, weil es lohnt sich ja gar nicht. Genau, wenn ich mehr arbeiten würde, würden wir mehr Steuern zahlen und so weiter. Und das drängt Frauen ja geradezu in diese Rolle. Also von daher denke ich, dass das einfach eine Menge bewirken würde. Und ich rechne das ja auch, mein Sohn kommt vom Musikunterricht zurück. also ich rechne das ja auch.
Privilegierter Haushalt hier.
Also. Ja, genau. Konzi, ich bin gerade bei der Aufnahme.
Konzi, wir machen nicht Stopp.
Wir machen nicht Stopp, du bist jetzt online. Ich glaube, er ist jetzt ganz schmuckmäuschenstill. genau, also ich rechne das im Buch auch vor, diese 22 Milliarden Euro, die das jährlich kostet, das Ehegattensplitting, dass man die halt wirklich in andere Bereiche stecken könnte, die halt den Kindern zugutekommen. Und man muss dem auch gegenüberstellen, sämtliche familienpolitische Maßnahmen kosten 12 Milliarden Euro. Also ist dieses Ehegattensplitting einfach eine Sache, wo wir alte Rollenbilder mit zementieren und gleichzeitig auch eine Ungerechtigkeit schaffen.
Aber ist das nicht, ich will jetzt, ich bitte nicht so verstehen, habt ihr selber Schuld, nein. Aber ich habe so das Gefühl, es kommt von den Betroffenen, und das sind Männer und Frauen gleichzeitig, kaum Widerstand, oder sehe ich das falsch?
Also, was man tatsächlich sagen muss, was ich auch immer wieder höre, wenn ich über Social Media mit meinen Leserinnen kommuniziere, ich muss jetzt Leserin sagen und nicht gendern, weil die meisten sind tatsächlich Frauen, dass viele tatsächlich nicht mehr können. Ne? Dass so nach diesen letzten 2,5 Jahren Pandemie gerade Eltern völlig auf dem Zahnfleisch kriechen, weil das einfach ein bisschen viel war. Das sagen ja auch alle Statistiken.
Spielt auch eine Rolle in deinem Buch, kann man einfach ehrlicherweise sagen. Ja. Du bist sehr unzufrieden mit dem Krisenmanagement, auch hier in Schleswig-Holstein, aber das kann man ja bundesweit sehen, oder?
Genau, also wir wissen ja nicht, was im Herbst kommt, so richtig die Konzepte, die für den Herbst geäußert worden sind, das ist ja so ein Déjà-vu, das ist eigentlich 1:1 das vom letzten Herbst, das ist ja, als ob die ihre Pressemitteilung einfach übernommen haben irgendwie.
Aufs Datum gucken.
Also das ist ja schon irgendwie, das ist halt, wo viele Eltern dann auch sagen, ja super, wir sind einfach wieder alleingelassen, aber es ist halt vor allem im ersten Lockdown, muss man sich mal bedenken, da wurde einfach beschlossen, wir machen jetzt alle Schulen und Kindergärten zu und die Eltern müssen sehen, wie sie alleine damit klarkommen. Und in diesen Verhandlungsrunden saß die Familienministerin, damals Frau Giffey, saß nicht mit am Tisch. Man hat keine Experten gefragt, keine Kinderärzte, Psychiater, Pädagogen. Ja, man weiß es nicht, ihre Doktorarbeit korrigiert. Also, aber man fragt sich halt, wie kann denn das sein, dass man so eine wirklich weitreichende Entscheidung trifft, die noch nie da gewesen ist, und dann aber keinen Experten mit am Tisch hat und noch nicht mal die zuständige Ministerin. Also das ist halt, und dann haben wir ja dann alle so ein Kinderbonus bekommen, da kann man ja wieder sagen, aber die Familien haben ja Entlastung bekommen, aber ganz ehrlich, von diesem Kinderbonus, den es dann gab, im ersten Corona-Jahr, konnte ich gerade mal so die Druckerpatronen bezahlen, die das kostete, diese ganzen Arbeitsblätter auszudrucken. Also, das war keine Bazooka, um mit Olaf Scholz zu sprechen, die für Familien da aufgelegt wurde.
Also hast du denn, wo du jetzt Olaf Scholz gerade erwähnst, der ist ja nun seit einem guten Jahr Kanzler, hat sich was verändert aus deiner Sicht? Du hast ja das Buch angefangen vorher schon, das ist jetzt rausgekommen. Du hast ja, hast du das Gefühl, es geht etwas in eine bessere Richtung? Oder sagst du, hey, die anderen Krisen, die wir jetzt nun mal haben, überlagern alles?
Also ich habe tatsächlich das Gefühl, das hatte ich auch vorhin gesagt, das Familienministerium schweigt ja so ein bisschen und es ist sehr ruhig, dass das so ein bisschen nach hinten geschoben wurde, wo ich mich immer frage, wie kann denn das sein? Also der Sommer zum Beispiel hat uns ja jetzt gezeigt mit dem Klimawandel, wie das sein kann und was uns in den nächsten Jahren eigentlich droht. Und das ist ja ein Thema, was ganz massiv unsere Kinder betrifft, weil die müssen das mal ausbaden, den Mist, den wir jetzt verbocken. Und das fehlt mir tatsächlich so ein bisschen. Es ist auch so diese These, die ich ja mal im Buch ausstelle, dass eine moderne Gesellschaft, eine zukunftsfähige Gesellschaft kinderfreundlich sein muss, weil um diesen ganzen Herausforderungen aus der Zukunft zu begegnen, müssen wir uns halt auf die zukünftige Generation irgendwie einlassen und ihre Befürchtungen und auch ihre Wünsche ernst nehmen.
Aber ich glaube, zwischen diesen E-Mail-Schreibern, Faxschreibern, also die, ne?
Eigentlich habe ich kein Fax, das, was ich dann Fax bekommen würde.
Das ist ja, was früher waren, dass man vielleicht Leserbriefschreiber auch manchmal, zwischen denen, da gibt es ja eine große Schnittmenge, ne, die einfach diese Problematik mit der Familienbenachteiligung leugnen, sage ich mal, und Klima, da haben wir eine riesen Schnittmenge. Haben wir denn vielleicht auch ein Trottelproblem in Deutschland?
Da wären wir ja bei dem nächsten Punkt, was ich fordere, dass man was tut für die Bildung. Ja, da kann man den jetzigen vielleicht nicht mehr helfen, die in diesen dort angekommen sind in dieser Ecke. Aber man kann zumindest verhindern, dass die zukünftigen Generationen so werden. Also das ist auch das, was ich sage, wenn wir, da habe ich auch Studien zugelesen, wenn wir zum Beispiel das Wahlrecht senken auf 14 Jahre, geht das meiner Meinung nach nur, wenn wir auch die politische Bildung in der Schule sehr viel stärker vorantreiben. Und Politik nicht erst ab Klasse 10 unterrichten, sondern deutlich früher. Und Kinder können das. Also das weiß ich, die zeigt ja Fridays for Future. Die haben Interesse.
Da gibt es ja auch Vorstöße inzwischen in der Politik. Ja. Wir kommen aus der SPD-Ecke tatsächlich. Müsste ich jetzt nachlesen, aber ich meine, das ist so, zu sagen, wir müssen daran, dass Kinder noch bessere politische Bildung und frühere auch bekommen.
Genau.
Weil ich kann ja jemanden nur wählen lassen. Ich kenne jetzt einige, die, da würde ich sagen, die sind mit 14 durchaus soweit. Ich kenne aber auch ehrlicherweise 17-Jährige, lass die Finger
davon. Aber es gibt aber auch 30-Jährige, genau. Also es ist ja auch so, dass es gab ein Urteil, dass auch ein 95-Jähriger Demenzkranker wählen darf und über die nächste Bundesregierung abstimmen darf. Es ist okay, weil das Wahlrecht ist ein ganz hohes demokratisches Gut, aber da müsste man sagen, auf der anderen Seite dürfen dann auch die wählen, die, wo man sagt, die haben keine Ahnung. Also diese Debatte um, ob Kinder wählen können, das erinnert ja die Argumente immer sehr an das Frauenwahlrecht. Da hat man ja auch gesagt, Frauen können das nicht, die haben nicht das Gehirn dafür. Und ich denke einfach, wenn wir die politische Bildung in den Schulen fördern und das Interesse fördern, also was ich vorhin sagte, da gibt es ja auch Studien, die dann tatsächlich sagen, dass dann auch weniger extrem gewählt wird und die sich auch mehr tatsächlich befassen mit den Inhalten, politisch interessierter sind. Und ich denke, so können wir ein bisschen vorbeugen, also dass immer mehr in diese Ecke reinrutschen.
Aber es heißt ja auch, aus meiner Sicht, mach den Mund auf. Ne? Also seid nicht immer nur, das ist ja so dieses Problem, was ich sehe, wenn ich auch mit Menschen spreche, die durchaus jünger sind als ich, also vielleicht 10, 20 Jahre jünger, die diese Probleme kennen, aber die sagen, ich kann ja eh nichts ändern. Ne? Also das, und dann sage ich mal, ja, und dann kommt oft zur Argumentation, ja, die da oben, nee, dann geh in den Ortsverein deiner Wahl, meinetwegen auch zur CDU, zur FDP, nicht jetzt zur AfD, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber,
ich auch nicht, nein.
Aber egal, also das ist mir wirklich, ich bin da politisch, kann jeder machen, was er will, nur macht es dann auch. Ne? Und das ist ja so eine Problematik, die wir haben, dass so ein Desinteresse da ist. Wir brauchen uns nur mal eine Bürgermeisterinnenwahl angucken, wie viele da hingehen.
Aber wir müssen uns auch mal nur diese, ich kenne ja jetzt die Bürgerschaftswahlen, Bürgerschaftssitzungen aus Lübeck, aus meiner Zeit, als ich früher noch hier in Lokalen gearbeitet habe als Journalistin. Das schreckt ja auch massiv ab. Das ist ja so,
aber ich gewinnst kann's ja besser du machen, da niemanden. Ne? Genau. Ja, aber klar, das ist richtig. Aber ich war früher als Reporter für die Zeitung auch auf den Dörfern. Das war auch jetzt nicht immer einfach.
Ne? Ja, also es gibt tatsächlich Möglichkeiten. Ich denke, da muss man, es gibt nicht genug. Im Buch liste ich auch auf, wie wenige Kinder- und Jugendparlamente es gibt. Das muss man einfach sagen, dass das da viel mehr geben könnte und dann ist es auch einfach nicht bekannt. Also man muss das sehr viel bekannter machen, was es eigentlich gibt. Das ist auch eine Aufgabe, die man dann in den Schulen ansiedelt, dass man, weil das sind einfach die Multiplikatoren, das, und da erreicht man die Kinder, dass man sagt, es gibt die und die Möglichkeiten, da könnt ihr hingehen oder wir gehen mal alle zusammen hin. Da ist schon viel, was man machen kann, was halt einfach nicht jedem bewusst ist. Und man darf das halt auch nicht nur an die gut situierten Gymnasiasten herantragen, weil ich finde das ganz wichtig, dass man da einfach auch breit die Kinder aus verschiedenen Schichten erreicht, einfach wegen der Chancengerechtigkeit, weil sonst ändert sich da ja nichts.
Hast du denn, wir müssen langsam leider zum Schluss kommen, wir können noch ganz lange darüber sprechen, aber vielleicht legen wir es auch mal wie so oft zur Wiedervorlage und gucken dann einfach mal in einiger Zeit,
was sich
ergeben hat. Aber hast du denn die Hoffnung, dass sich jetzt was ändern kann? Es kommt da ja auch, also mir macht so ein bisschen Hoffnung, ich will jetzt nicht hier den totalen Optimismus verbreiten, weil das ist echt eine blöde Zeit gerade, aber trotzdem habe ich so ein bisschen die Hoffnung, wenn ich so meine Generation sehe, wie die politisch drauf waren, also die so in den 70ern geborenen, 80ern vielleicht noch, und wenn ich die heutige Generation sehe, die vielleicht so in den 2000ern geboren ist, die sind schon politischer und ja, sind schon, machen mir ein bisschen Hoffnung.
Ja, also ich glaube einfach, weil wir so viele Krisen haben, die zurzeit irgendwie brennen, dass dann auch schon das Interesse sehr viel mehr da ist. Also ich glaube damals, ich bin ja so meine Jugend in den 90ern gewesen, das war ja so eine wirklich unbedarfte, fröhliche Zeit auch. Das habe ich letztens noch gedacht, habe ich irgendwie Musik gehört aus den 90ern, wie wenig Sorgen man da hatte, weil da war der Kalte Krieg vorbei, es sah irgendwie alles gut aus, wir hatten noch nicht den 11. September und diese gut, aber Zeit.
Wir hatten den Irakkrieg 91, ne? Das waren ja auch so Dinger, die auch.
Ja, aber das war irgendwie so weit, war weit weg, ne? Ja, aber ja, gerade so meine Jugend, ja, so 96, so ja, rum, da war das so eine recht fröhliche Zeit und ja, ich glaube, da ging halt an vielen einfach so diese Politisierung tatsächlich so ein bisschen vorbei. Da hat man dann mehr so Love Parade gemacht oder ich war eher bei so Nirvana und sowas. Aber ja, ich glaube, so die heutige Generation, die hat halt schon erkannt, was halt alles schief läuft. Und das macht mir auch tatsächlich Hoffnung, dass da so ein bisschen mehr Engagement ist. Ich habe auch das Gefühl, das ist wesentlich mehr als es bei uns. Bei uns war es früher auch tatsächlich uncool und eher so, ah, diese Streber, die sich engagieren. Also ja, ich war ja im ostholsteinischen Jugendparlament, im Jugendkreistag.
Okay.
Und ja, das war aber, es wurde so ein bisschen komisch gesehen.
Wurdet ihr denn damals, hattest du das Gefühl, ihr wurdet auch ernst genommen oder war das immer, nee, so ein bisschen?
Das war so eine ja, Alibi-Veranstaltung. Mhm. Also das ist auch das, die Partizipation ist viel so auf dem Papier. Ne? In der Grundschule meines Sohnes wurde der Schulhof neu gestaltet und die Kinder durften ein Bild malen. Mein Wunschschulhof. Aber die Bilder ja, wurden eingesammelt, es wurde nie irgendwas besprochen, evaluiert. Die Kinder wurden nicht einbezogen in den sonstigen Prozess. Und jetzt steht da ein Gerüst und ganz viele sind enttäuscht. Also dabei sind es ja die Kinder, die das nutzen. Das beste ja, Beispiel, wie man es halt nicht macht.
Nathalie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, gerne, man kann nicht alles erzählen. Ich kann euch nur empfehlen, holt euch das Buch. Es gibt es im guten Buchhandel. Es gibt es auch bei dem bösen A. Aber da wollen wir nicht.
Nein, geht zu eurem stationären Buchhändler. Genau. Das liegt mir immer sehr am Herzen.
Ja, geht genau, zu euren Buchhändlern. Es gibt in Niebel tolle Buchhandlungen. Es gibt hier in Lübeck tolle Buchhandlungen. Es gibt in Flensburg tolle Buchhandlungen. Ja. Es gibt in Wolfsburg, in
viele Solingen, überall. Viele haben es jetzt also, auch. Und wenn sie es ja, nicht haben, sagt allen, sie sollen es stapelweise in ihr Schaufenster legen.
Holt es euch, guckt euch, geht ins Internet. Ne, nochmal, Deutschland, ein kinderfeindliches Land.
Fragezeichen.
Fragezeichen. Es löst sich irgendwann auf, aber gut. Also, reingehört und morgen, wenn ihr Zeit habt, im Frühstücksfernsehen, also für die, die es nicht können, die müssen im Internet mal googeln. Das kann man dann, da gibt es bestimmt ein Video von, wie du dann da dich ja, verkaufst.
Ich werde es
also,
mir nicht gespannt, angucken.
Ja, pass auf mit den Krücken, ne? Da sind viele Beleuchter.
Viele Kabel ja, und so weiter, genau.
Also, alles Gute. Ach ja, wir haben noch eine Sache, das habe ich vergessen, Entschuldigung. Wir haben immer den Umtrieb der Woche. Thomas guckte gerade schon ganz entsetzt. Also immer so eine Geschichte, was umtreibt dich oder hat dich in den letzten Tagen so umtrieben, bevor Thomas und ich das auch gleich machen. Was ist? Hast du etwas, was du in den letzten Tagen hattest, wo es dein, was hat dich, das kann eine positive, das kann eine negative. Ich versuche dir jetzt gerade ein bisschen Zeit zu gewinnen. Wenn du sagst, das kann was Schönes sein, das kann was Unangenehmes, hätte ich dir auch vorher sagen können, ich weiß. Aber gibt es etwas, was dich umtrieben hat, wenn man so will, wo du sagst, das hat mich so in der letzten Woche oder in den letzten Tagen ja schon ganz schön nachdenklich gemacht oder auch gefreut, kann es auch sein. Also gibt es da irgendetwas?
Also ehrlich gesagt gibt es unglaublich viel, was mich umgetrieben hat. Also mich hat jetzt ganz aktuell mein Unfall mit den Krücken und dem Auseinandersetzen von Haushaltshilfensuche und so weiter umgetrieben.
Das ist genug, ja, da hat man auch genug zu tun.
Genau, also da bin ich jetzt, mich treibt gerade das Thema finanzielle Belastung von Familien sehr um. Also da recherchiere ja, ich gerade zu, wie das im nächsten Herbst wird und mal sehen, wo ich mich dann dazu äußern werde.
Alles klar, vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Da hat man doch fast schon den Geschmack von Niederegger Marzipan auf der Zunge.
Ja, naja, aber.
So hört. Ich habe mir das so gemütlich vorgestellt. Ist das so? Ach nee, die bauen ja gerade um.
Die bauen gerade um. Das ist also, es ist gemütlich. Es ist halt, ja, es ist halt schon im Moment natürlich, haben wir gehört, dass sie sich ja schwer verletzt, aber doch schwer verletzt hat.
Ja,
das Knie, ne? Also das ist ja doch
die Gipsplatten,
ziemlich ne? krass. Und naja, und sie war mittendrin im Renovieren und dadurch ist die Baustelle so halb fertig. Ne, aber, ja, aber sie ist eine große Improvisationskünstlerin. Also wir haben da, Wahnsinn. Haben wir gerade gehört, unseren Kaffee getrunken und, ja. Mhm. Und ihr Umtrieb, ehrlich, klar, das ist das treibt uns alle um, aber wir müssen natürlich auch jetzt unseren Umtrieb noch hinterher liefern, Thomas.
Der Umtrieb der Woche.
Richtig.
Was ist deiner?
Ihr habt ja auch sehr viel darüber gesprochen, kinderfeindliches Land. Dazu möchte ich nur noch ein, zwei Sachen sagen, beziehungsweise nicht sagen, weil sonst schimpft gleich unsere Chefredakteurin Nina wieder mit uns, ja, weil sie sagt, ihr bringt ja immer nur eure Sachen unter dann und redet euch so in Rage. Aber tatsächlich, ein kinderfeindliches Land, weiß ich nicht, ob ich so weit gehen würde. Aber es könnte schon mehr für Kinder getan werden. Also wir haben das wieder gehabt und das ist noch nicht mein Umtrieb. Jedes Mal zu Schulbeginn lassen die Polizisten sich fotografieren mit irgendwelchen Kindern und sagen, wir sind für euch da. Und wenn man sie mal wirklich braucht, dann muss man lange telefonieren. Das Ordnungsamt hat jetzt eine Warteschleife. Also da ist nicht jemand direkt dran, sondern da muss man dann sich erst lange durchwählen. Mein Tipp, ruft direkt bei der Polizei an, wenn ihr Probleme habt. Okay. Dann können die immer noch sagen, dafür sind wir nicht zuständig. Aber in diesem Fall habe ich das gemacht. Da standen wieder Autos auf dem Gehweg und die haben sich sofort drum gekümmert. Also in diesem Fall vielen Dank an die Polizei in Solingen. So, jetzt kommt mein Umtrieb. Der hat auch mit Menschen zu tun. Ich bin die Woche im Bus gefahren. Ich musste mit Schienenersatzverkehr fahren. Und da war es noch relativ heiß, wir hatten 30 Grad, vielleicht hat die Klimaanlage im Bus das dann so auf 27 runtergedrückt. Und dann hatte ich eine Zeit lang Zeit im Bus, die Menschen zu beobachten. Und dann stellte ich also fest, wenn man in den Bus kommt und man hat seinen Rucksack, dann legt man den vielleicht auch mal so auf den Nebensitz und denkt gar nicht darüber nach, dass da vielleicht auch noch jemand sitzen könnte. Ich hatte aber festgestellt, dass sehr viele Menschen das wirklich gemacht hatten und ich nenne ihn jetzt mal Sonnenknie, weil er hatte also eine sehr markante Sonne auf sein Knie tätowiert. Sonnenknie hatte seinen Rucksack so platziert, dass er saß außen und der Rucksack war innen, also hatte den Fensterplatz, hatte okay. Der Rucksack.
Toll.
Das heißt also, der hat sich so weit abgeschottet und dann hätte man auf ihm gegenüber saßen auch noch, das war so ein Vierer-Ding sozusagen, und da ihm gegenüber saßen auch noch zwei. Das heißt, jemand, der jetzt da noch rein hätte müssen, der hätte sich dann durch diese Leute durchfragen und durchquetschen müssen. Und ich glaube, wir haben, also es wird ja gesagt, die Leute gehen jetzt, man hatte gedacht, die Leute strömen jetzt alle wieder in die Kinos, in die Theaters, und das scheint ja nicht so unbedingt der Fall zu sein. Die Leute halten sich ein bisschen zurück, haben vielleicht auch Angst, haben vielleicht auch Angst, ihr Territorium um sich herum nicht groß genug zu haben oder nicht Ruhe genug zu haben. Man könnte es auch sagen, das ist Egoismus. Es hat mich auf jeden Fall viel zum Nachdenken gebracht, weil wirklich eine sehr hohe Anzahl von Leuten das gedacht haben und die haben auch runtergeguckt. Ich habe die Leute genau beobachtet nach dem Motto, hoffentlich setzt sich jetzt keiner neben mich.
Ja,
dazu muss man sagen, diese Busse heutzutage sind ja auch sehr eng. Früher kam mir die Busse bei uns so groß vor, dass man also da, weiß ich, seine Arme ausstrecken konnte, bis man beim nächsten, bis seinem Sitznachbarn war. Aber das war so etwas, wo ich denke, das muss eigentlich nicht sein. Und manchmal macht man das vielleicht auch nicht absichtlich, dann will man einfach nur seinen Rucksack oder so loswerden. Aber das war schon sehr auffällig und das finde ich sehr schade. Also lasst doch die Leute neben euch sitzen. Wer weiß, vielleicht ist das jemand, vielleicht haben die Leute auch Angst vor Covid, das kann ja auch sein.
Das wollte ich gerade sagen, das könnte ich mir so als einzige sinnvolle Erklärung, dass die vielleicht so Abstand halten, ich möchte hier keinen neben mir haben, aber
Es ist schwierig und ich denke mir nur, das ist eine ganz schwierige Sache. Naja, gut, aber das war mein Umtrieb der Woche und jetzt zu deinem.
Ja, ich muss ganz kurz was dazu sagen, weil das ist ganz interessant, was du sagst.
Ja, bitte, gerne, ja.
Mit diesem, ich war neulich im Kino, du hast den Film ja sehr empfohlen, ne? Känguru, die Verschwörungs, wie heißt das hier, du weißt schon, was ich meine, Känguru.
Ja.
Mhm. Ja,
die Känguru.
Genau, wunderbarer Film, sowieso die Bücher genial. Wir waren im Kino hier in Flensburg, das ist jetzt auch schon fast 2 Wochen her, aber das Kino war sehr leer. Ich glaube, 6 Menschen in diesem riesen Kino. Das liegt wahrscheinlich also nicht am Film, da bin ich mir sicher, aber und da ist dann, du kennst es auch noch, früher, als wir im Kino in Niebel waren, man hat ja sich kaum hingesetzt und man dachte, jetzt müsste gleich wieder der 2,20 Meter große Heini kommt, der irgendwo in Ockholm wohnt oder was weiß ich. Der kommt immer, wenn ich ins Kino komme, der saß dann immer vor mir, immer. Ja. Ne, bei jedem Film, ne, egal wo ich saß, der saß dann vor mir. Das war nicht mal nummerierte Plätze, da muss ich mir was anderes suchen. Ja, hier in dem Kino hat man ja jetzt schon nummerierte Plätze. Und ich war dann ganz froh, dann, Mensch, cool, wir haben wirklich tolle Plätze und auch vor uns keiner. Aber dann kam irgendwann Hein Düdel um die Ecke, der Klassiker, weißt du, so laut schmatzend schon beim Reingehen und hatte dann irgendwelche Chips und auch noch Popcorn dabei. Wir hatten auch Popcorn, gebe ich zu, aber man kann es ja zivilisiert essen. Der hat so ein 10-Liter Eimer oder was das ist, oder 20-Liter Eimer Popcorn alleine gehabt.
So eine Badewanne
voll. Hat es geschafft, den ganzen Film damit zu knuspern, ja.
Willkommen in meiner Welt.
Deswegen werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr so oft ins Kino gehen, weil es mich einfach nervt.
Ja. Also es ist. Aber das ist auf Bahnreisen ist das auch ganz furchtbar. Da ist immer
der Dönerheini neben dir oder mit dem McDonald's.
Ja, aber die immer mit knisternden Tüten und dann dieses intensive Essen. Aber das ist wirklich so und das ist auch im Kino so absolut.
Ja, schade, absolut, weil so ja. Bild und Sound ist ja cool, aber oh, diese Mitmenschen manchmal, ne? Also nicht alle, die anderen sechs waren toll. Die waren schön. Ja,
aber dann, ne, und wir hatten das mal im Kino, meine Frau und ich, um das noch so ein bisschen, da waren Zombieland 2, da haben wir sehr lange drauf gewartet, hatten uns sehr gefreut und dann war hinter uns eine Reihe Besoffener, die also mehr random wahrscheinlich da waren, nur gegrölt, nur Fäkalsprache, nur sexistisch, wir konnten die Hälfte des Films nicht genießen und nach der Hälfte sind sie dann abgehauen. Und ich weiß auch, einmal du, vor 20 Jahren haben wir Blade 3 geguckt, glaube ich, mit Wesley Snipes, so ein Vampirfilm. Da war
ich mit dir und deiner Frau.
Und da bist du rausgegangen. Und deine Frau und ich saßen dann da und gucken uns an und haben gesagt, gut, dann sind wir wahrscheinlich auch rausgegangen. Ich kann es nicht mehr erinnern, aber du bist einfach rausgegangen.
Naja, das ist so meine Theorie.
Hast nichts gesagt. Ja, aber wir sagen. Nee,
Ich glaube, ich habe euch das gesagt.
Ja?
Aber ich das mache ich grundsätzlich so, wenn ich im Kino, das Geld ist eh weg. Aber ich muss nicht auch noch meine Zeit verschwenden. Also so, ich finde, so nach einer Dreiviertelstunde merkt man, okay, kriege ich diesen Film oder kriege ich den nicht. Ich habe es aber auch noch nicht so oft gemacht. Ich glaube.
Aber wollte ich gerade sagen, passiert dir das so?
Nee, ich kann mich tatsächlich an den erinnere ich mich da, den Film. Und sonst, ich glaube, ich war kurz davor damals bei Bodyguard oder wie es hieß, aber da war ich mit irgendeiner Frau da.
Oh, Andreas, das ist jetzt aber für die Frauenwelt.
Ja, ich weiß, da war ich auch mit einer Frau da und dann habe ich es ja so getan, als ich das gut finde. Aber,
also ich bin mal eingeschlafen bei
Einschlafen
Da Vinci Code oder so. Da bin ich eingeschlafen.
Ja, das bin ich schon öfter, und, ehrlich gesagt, im Kino.
Ja.
Ja, ich weiß nicht.
Ein Schlafkino, das wäre doch auch toll. Das sind so die Kinoerlebnisse. Oder neben uns saß auch mal ein junges Pärchen, die haben permanent nur ins Handy geguckt und sich dann über das, was sie im Handy gesehen haben, unterhalten, während der Film lief. Total nervig. Ja. Was sind
und ganz, so Leute? Ganz schlimm, sind, wenn die mit ihren Kindern ins Kino gehen. Liebe Grüße, Nathalie, liebe Grüße.
Wir waren mal zum Geburtstag, weil wir gedacht haben, das wäre schön einfach. Die Kinder sitzen dann einfach da. Waren wir mal zum Geburtstag im Kino mit den Kindern. Das war die Hölle. Danach waren wir dann zum Pizzaessen in so einer Pizzeria. Das war so ein halbes Restaurant, sag ich mal. Das war eigentlich ein Lieferservice und da konnte man aber auch essen. Und die Kinder waren dann nach anderthalb Stunden Film total übersteuert und haben dann auf Toilette rumgeschrien und sich geprügelt, haben mit Pizza geworfen. Es war die pure Hölle. Also das muss man auch nicht machen. Nee. Oder mit Kindern. Also Kinderkino, so als die Kinder so klein waren, das ist auch knüppelhart. Es macht keinen Spaß. Aber daran sind auch die Eltern schuld, nicht die Kinder.
Also ich bin schon mal froh, dass es noch nicht geknallt hat hier in der Wohnung, dass also mein selbst angebrachte Garderobe hält. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt komme ich noch zu meinem Umtrieb der Woche und der ist,
das war noch.
Nee, das war gar nicht. Das war ja nur eine Geschichte dazu.
Popcorn im Kino oder
nicht? Nee, das war nur eine Geschichte zu deinem Umtrieb.
Ach so.
Nein, ich muss.
Okay, ja, dann kommt jetzt dein Umtrieb.
Ich habe auch lange wieder überlegt, hatte ich ja vorhin auch schon mit Nathalie, dass ich auch nicht so richtig weiß immer, aber nee, der Umtrieb ist irgendwie für mich relativ klar und hatte auch damit was zu tun, dass ich ja nun gerade in Lübeck war und kurz davor, das heißt im August, war ich das letzte Mal in Lübeck bei einer Familienfeier. Ja. Und jetzt bin ich zwischengefahren, ne? Sind ja doch mal 2 Stunden Fahrt, habe mich doch mit Freunden getroffen, hatte noch ein paar Arzttermine, naja, egal, weil ich bin zu faul, meine Ärzte, also nur Vorsorge, also nichts Schlimmes, ne? Und Zahnarzt und Gedöns, Zahnärztin und naja, egal, das wollte ich gar nicht erzählen. Ich war auf jeden Fall in Lübeck jetzt 2 Mal hintereinander in kürzester Zeit und muss sagen, das eine Mal habe ich im Hotel übernachtet, das andere Mal inzwischen gefahren. Und ich fühle mich, obwohl ich ja, wie du weißt oder wie alle wisst, 24 Jahre sehr, sehr, sehr gerne in Lübeck gelebt habe, ist auch als mein Zuhause, Heimatbegriffe, naja, gut, ne, wir bleiben immer Nordfriesen, das haben wir schon oft genug erzählt, aber es war immer so auch meine Heimat oder mein Zuhause. Und jetzt war es so, dass ich mich plötzlich als Gast dort fühlte. Und zwar nicht unangenehm.
Interessant.
Aber es war so, wie du vielleicht Lübeck erlebst, obwohl du ja auch mal da gelebt hast eine Zeit lang. Und Nina kennt das vielleicht auch, aber für mich war es so, ich war plötzlich nicht mehr zu Hause. Ich war einfach jetzt in einer wunderschönen Stadt und ich kann auch nicht ausschließen, dass ich irgendwann mal wieder in Lübeck leben werde, auch wenn mir Flensburg jetzt sehr gut gefällt, aber Aber das fand ich sehr interessant, das ist so ein Umtrieb, wie schnell man, und ist das denn irgendwie eine Charakterlosigkeit, dass man sich so schnell umstellen kann? So, weißt du,
weil, nein, aber das sind du kannst halt gut da loslassen, und das würde ich jetzt nicht als positiv oder negativ
ist einfach, bewerten. Ja, war nun, also fühlte sich halt so komisch an, also gerade beim ersten Mal, als wir da im Hotel waren, da waren wir dann noch in der Stadt, und das Hotel war genau auf der anderen Seite der Altstadt. Und normalerweise habe ich gedacht, na, man schlendert jetzt bestimmt Richtung Holstentor, um dann in der alten Straße wieder zu landen. Aber wir sind gleich automatisch Richtung Burgtor gegangen, und es war,
so Emotionsklötze da. So, ne? Nein, aber das ist, ich finde das vollkommen legitim und bewundere das auch so ein bisschen, weil ich bin ja immer gerne, als du noch in Lübeck wohntest, und auch jetzt wird das sehr komisch sein, wenn du plötzlich nicht mehr, weil das ja auch immer eine Anlaufstelle für mich war. Aber ich bin immer melancholisch in Lübeck. Ich besuche immer dieselben Museen, ich besuche immer dieselben Stellen und klopfe so ein bisschen die Energie der Stadt ab.
Wir machen mal, wir machen mal demnächst mal wieder eine Podcast-Folge aus Lübeck zusammen, ne? Das machen wir einfach mal.
Das machen wir zusammen, genau. Und
vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber Anfang nächsten Jahres irgendwie.
Das machen wir. Live aus Lübeck.
Live aus Lübeck, schöner Titel. Aus Lübeck.
Das wäre toll. Genau, aber ja, schöner Umtrieb, und wie gesagt, habe das ja auch selber, du hast ja gerne in Lübeck gelebt und gewohnt.
Ja,
du hast
deswegen,
schön auch da gesagt, gelebt und nicht nur gewohnt, sondern wirklich auch gelebt, und da haben wir ja auch zusammen tolle Dinge erlebt.
Ja, also ich möchte die Zeit nicht missen, da haben wir schon drüber gesprochen. Das ist, deswegen, ich fand es ein bisschen traurig, dass ich so nach 2 Monaten dann schon, 2, 3 Monaten, wie auch immer man rechnen möchte, ne, also da hat man doch schnell losgelassen, wie du das ausgedrückt
hast. Es ist doch auch, das ist doch auch okay. Also das ist ja, damit schadest du ja keinem.
Also
insofern,
dann.
Ist wurscht. In diesem Sinne war das doch toll.
Ja.
Und auf diesem Wege nochmal, Nathalie, ich konnte dir leider nicht dabei sein, das Feedback zur Sondersendung, das wollte ich hier immer nochmal, das kann ich dafür ja kurz noch nutzen, das war sehr, sehr groß. Da haben wir wirklich ein sehr großes Echo und auch einige Zuschriften bekommen und auch einige Gespräche. Das ist, Mensch, toll, dass sie so spontan sich da bereit erklärt hat und das gemacht hat, weil das auch wirklich nötig tat und auch aus meiner Schulelternklicke fanden das einige richtig gut und konnten damit wirklich was anfangen. Und das ist doch auch mal schön, sowas zu hören.
Auf jeden Fall. Und jetzt geht ihr alle los zum Buchhändler, Händlerin eures Vertrauens.
Genau.
Deutschland, ein kinderfeindliches Land. Fragezeichen oder auch nicht Fragezeichen. Naja, von Nathalie Klüver.
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sehen uns und wir hören uns vor allen Dingen bald, bald wieder. Und wir haben schon wieder tolle Gäste, aber wir verraten noch nichts. Ne?
Hier wird nicht gespoilert.
Ein bisschen wild. Hier wird nicht gespoilert.
Herrlich.
In diesem Sinne, macht's gut. Kommt gut nach Hause. Und liebe Grüße. Schönen Tag noch. Tschüss. Bis dahin.
Ende. Tschüssing.